Gut. Sehr schön, das steht hier sein dürfen. Das freut mich immer wieder, wenn wir in Bern sein dürfen, bei euch. Und ich habe heute besondere Grüße auszurichten, und zwar von Isabel Ramseier. Ihr kennt sie bestimmt, ja. Und sie war gestern bei uns, weil sie kam wegen ihrem zweiten Enkelkind, das auf dem Weg ist, ja, also noch nicht geboren, aber kann jederzeit geschehen. Und später wird dann auch noch Jan Eises nach Europa kommen und sie werden auch noch bei euch dienen. Und da muss ich euch auch noch Grüße ausrichten, und zwar von Traudi und Reinhold Federwolf, die kennt ihr auch, bestimmt. Und die freuen sich. Die werden nämlich am Anfang März kommen. Und er hat mir schon gesagt, dass also am 21. Mai und am 6. August sie bei euch sein werden, um dem Wort zu dienen. Und das finde ich wunderbar. Ja. Und wisst ihr, bei meinem Predigtdienst im Christusbund wurde mir ja durch den Predigtplan das Thema über die Hochzeit von Kana gestellt. Und diese, kurz nachdem, dass ich bei euch bin hier, werden wir auch einen Dienst haben, eben im Brüderbund, im Christusbund. Und dort kann man eben kein Thema auswählen, das bekommt man. Und ich hätte also nie mich vorbereitet über die Hochzeit zu Kana. Aber ich war doch erstaunt, was alles da drin liegt. Und deswegen wollen wir heute über dieses Thema reden. Und zwar eben auch Jesus verwandelt. Bevor dass ich weitermache, möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir nochmals von ganzem Herzen, dass wir so zusammen sein dürfen, und wir wollen dich bitten, dass du alles hinwegnimmst, was stört. Du weißt auch, wie wir gekommen sind. Du kennst unser Herz. Und wir wollen dich einfach bitten, dass du unser Herz öffnest und dass wir hören dürfen, was du uns zu sagen hast, und dass wir auch gestärkt werden, auch heute Morgen durchs Wort und auch in der Gemeinschaft mit den Geschwistern. Wir wollen dich loben und preisen dafür. Amen. Gut. Also, wir haben ja heute Morgen eine Begebenheit, die wohl in jeder Kinderbibel ist. Und denn die Ereignisse oder das Ereignis, Jesus wirken bei der Hochzeit zu Kana, ist für die Kinder ja eine wunderbare Illustration von Gottes Macht. Aber heute wollen wir diese uns so bekannte Erzählung von folgenden drei Gesichtspunkten betrachten. Und zwar die Erwartung der Menschen, dann zweitens, Jesus handelt in Übereinstimmung mit seinem Vater, und drittens, Jesus erneuert. Und wir beginnen mal mit dem ersten Punkt, und da heißt es nämlich: Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Nun, wir wissen nicht genau jetzt, wo diese Hochzeit stattfand. Man vermutet, dass dieser Ort ungefähr 12 Kilometer von Nazareth entfernt war. Seht ihr vielleicht dieser blaue Pfeil? Das war Nazareth in dieser Umgebung. Und es ist interessant, dass Kana wahrscheinlich das Zuhause oder die Heimat von Nathanael war. Ja, Jesus war nun zusammen mit seinen Jüngern und seiner Mutter zu dieser Hochzeit eingeladen. Und die Jünger waren Andreas, Simon, Petrus, Philippus und Nathanael und natürlich auch der Jünger, der nicht genannt wird, nämlich Johannes, der das Evangelium schrieb. Nun, da Jesus mit seiner Mutter und den Jüngern eingeladen wurde, lässt darauf schließen, dass von Seiten Nathanaels irgendwelche Familienverbindungen vorhanden waren. Ja, es musste Kontakte gegeben haben. Und ihr wisst ja, zu einer Hochzeit geht man mit Erwartungen hin, um sich mit der Braut und dem Bräutigam zu freuen. Es geht also um Freude, es geht ums Feiern und es geht auch um soziale Kontakte und es geht auch um Leute, die man lange nicht mehr gesehen hat. Und zwar nicht nur immer bei einer Beerdigung, ja, sondern eben auch bei einer Hochzeit. Und die Hochzeiten, die Zeremonie und die Feierlichkeit sind natürlich, das wissen wir, von Kultur zu Kultur verschieden. Das ist uns klar. Und ich erinnere mich noch gut, dass bei den Hochzeiten in Uruguay das endlose Warten auf die Braut eigentlich zur Kultur gehörte. Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern an zwei Extreme. Ja. Da wir ein weißes Auto hatten, wurden wir öfters gebeten, die Braut von ihrer Wohnung abzuholen, um sie in die Gemeinde zu fahren. Und einmal musste ich vor einem Hotel auf die Braut warten, die sich für die Hochzeit in diesem Hotel praktisch schmücken ließ. Nun, aber in jener Situation ging es wirklich bei mir fast über die Schmerzensgrenze hinaus. Denn ich musste nicht nur stundenlang auf sie warten, ja. Dazu kam auch noch, dass der einzige Platz, der ich für das Auto hatte, in einer Verbotszone stand. Und also, ich kann euch nur sagen, ich war der Verzweiflung nahe. Ja. Bis dann endlich die Braut kam. Und das ging also Stunden, ja, ich übertreibe nicht. Und das Ende vom Lied war, dass als wir in der Gemeinde ankamen, die ersten Gäste am Aufbrechen waren, um wieder nach Hause zu gehen. Und wisst ihr, und in Uruguay, das heißt ja, das gibt ein Wort, Paciencia, das heißt Geduld. Also wenn man keine Geduld lernt, dann lernt man sie in Südamerika. Weil hier heißt ja, dass man, wenn man pünktlich ist, ist man 5 Minuten vor der Zeit da, ja? Aber das kann man in Südamerika vergessen. Gut, aber wisst ihr, das andere Extrem war eine andere Glaubensschwester. Wahrscheinlich habe ich dieser Braut sehr nahegelegt, dass sie doch ja pünktlich sein soll, ja? Schon wegen meinen Nerven. Und das war auch tatsächlich so, ja? Das war so pünktlich, sie, dass als wir in der Gemeinde ankamen, noch fast niemand dort war. Und wisst ihr, also bin ich dann mit ihr noch eine Zeit lang mit dem Auto rumgekarrt, ja? Bis es dann soweit war. Aber ich kann euch sagen, danach habe ich mich, wo es nur ging, um solche Sachen gedrückt. Nun, aber wisst ihr, eine jüdische Hochzeit in jeder Zeit war eben nicht nur einige Stunden, sondern eben auch einige Tage. Ja. Man rechnet mit 7 Tagen. Und es war natürlich eine Herausforderung für den Bräutigam. Denn die Gäste mussten in dieser Zeit bewertet werden. Und der Wein war eben ein wichtiger Bestandteil des Festes. Denn in der Bibel ist der Wein ein Symbol für Freude. Und das können wir vielleicht mal lesen. meine, ich hoffe, dass wir hier keine Probleme haben heute Morgen mit dem Wein, ja? Es geht ja hier um eine Hochzeit, ja? Gut. Aber eben, da heißt es, damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzen werde vom Öl und damit das Brot das Herz des Menschen stärke. Und das müssen wir natürlich in Verbindung sehen mit dem Alten Testament und in Verbindung mit Israel. Das ist wichtig, ja, dass wir das nicht vergessen. Und da gab es natürlich ein handfestes Problem, ja, denn sie hatten zu wenig Wein, ja. Hat nicht geklappt. Und da heißt es, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter zu Jesus oder zu ihm, ja, sie haben keinen Wein. Also Maria kam mit diesem Anliegen zu ihrem Sohn. Und ihr Problem war konkret, ja, und zeigte auf, dass man sich mit der Menge des Weines verkalkuliert hatte. Und ganz bestimmt hoffte sie, dass ihr Sohn die Situation retten würde. Nun, was ich hier noch unterstreichen möchte, ist, dass Maria eben nicht zu den Jüngern ging oder auch nicht zu dem Speisemeister, um eine Lösung zu suchen, sondern sie ging zu Jesus, ihrem Sohn. Und wisst ihr, ich möchte dies als eine Illustration nehmen für unser Leben. Nämlich, die Frage ist ja, hätte ihr der Speisemeister oder die Jünger helfen können? Ich denke nicht. Und ich nehme an, dass sie genauso denken, ja? Also, sie hätten ihr nicht helfen können. Also, Maria ging an die richtige Stelle, nämlich zu Jesus. Und wenn wir mit unseren Anliegen nicht zu ihm gehen, zu wem sollen wir dann gehen? Das ist die Frage. Ja. Was wäre dann die Alternative? Ja, es ist die Welt mit ihrer Philosophie, mit ihren heute so antichristlichen Werten, mit ihrer gottlosen Moral. Da könnte man noch die Esoterik nehmen, man könnte den Spiritismus nehmen, Yoga, Selbsterlösung, ja. Anstatt die Hilfe bei Gott zu suchen, bevorzugen eben viele Menschen trübes und abgestandenes Wasser. Ja. Und wisst ihr schon, im Alten Testament musste ja der Herr durch Jeremia, musste er praktisch klagen über sein Volk. Und es klagt, ja, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen, ja. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Wisst ihr, und das beste Wasser in Israel kam ja aus den Quellen. Und aus ihnen sprudelte kühles und erfrischendes Wasser. Im Gegensatz dazu gab es Zisternen, ja. Und das waren in Felsen gehauene Löcher, die mit Mörtel ausgekleidet waren. Und in ihnen sammelte sich das Wasser. Und dies war dann meist abgestanden. Und wenn es nicht regnete, dann gab es eben schlussendlich auch kein Wasser. Und dieses Foto, das ist ja ein Foto, das zeigt so eine Zisterne in Masada, bei dieser Festung, Felsenfestung. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn es da ein paar Wochen nicht regnete, dann gab es auch kein Wasser. Oder Wasser, das nur krank machte. Aber im Gegensatz dazu sagt Jesus eben, ich bin die lebendige Quelle, ich will euch erquicken. Und wisst ihr, am Ende der Offenbarung heißt es so wunderbar, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, und ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wunderbar. Eine wunderbare Botschaft. Eine wunderbare Einladung. Umsonst, ja. Ohne die Werke, ja. Reine Gnade. Und was zeigt uns diese Hochzeit noch? Dass eben Jesus der Mittelpunkt war. Und wisst ihr, was für ein Segen ist es, wenn bei einer Hochzeit Jesus Christus die Grundlage ist, ja, auf die die Ehe aufgebaut wird. Denn dann haben die Braut und der Bräutigam die richtige Voraussetzung für eine glückliche und tragfähige Ehe. Ja. Und wisst ihr, der Prediger, der drückt dies folgendermaßen aus. Er sagt nämlich, und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Und was ist, wer ist der Dritte im Bund? Diese dreifache Schnur, das ist Jesus Christus. Im Zentrum einer Ehe. Und das gibt die Grundlage. Ja. Nun, was erwarten wir von Jesus? Ja. Was erwartet denn Maria von Jesus? Natürlich, Hilfe. Hilfe, ja. Was erwarten wir von Jesus? Dass er uns führt, dass er uns bewahrt. Wir dürfen immer zu ihm gehen, mit allem, was uns bedrückt. Denn bei ihm finden wir Hilfe, bei ihm, der die lebendige Quelle ist. Und es ist wunderbar, auch heute Morgen, das dürfen wir nicht vergessen, ja. Und auch wenn wir nicht verheiratet sind, sollte Jesus Christus dennoch das Zentrum unseres Lebens sein. Ja. Das gilt für uns alle. Nun kommen wir zum zweiten Punkt. Also wir haben jetzt kurz gesprochen über die Erwartung der Menschen. Ja, was erwartete Maria? Was erwarten wir? Ja. Was ist es, wenn wir keine Alternative haben? Also wenn wir eine praktisch denken, ja, die Welt ist die Alternative. Ja, wohin führt das? In das Fracasso, ja? Ins Unglück. Nun, zweitens heißt es, Jesus handelt in Übereinstimmung mit seinem Vater. Und da lesen wir, und Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Ja? Oder was willst du von mir? Oder was ist zwischen mir und dir? Und dann sagt er noch: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber zuerst wollen wir uns konzentrieren auf den ersten Teil dieses Verses. Was habe ich mit dir zu tun? Ja, diese Antwort, was habe ich mit dir zu tun, schafft eine Distanz zwischen dem Sprechenden und dem, der ihn angesprochen hat. Ja. Tut fast eine Mauer herrichten. Ja. Was habe ich mit dir zu tun? Nun, Jesus als Gottes Sohn war ja ohne Sünde. Versteht ihr? Und Maria, seine Mutter, nicht. Jesus wollte mit seiner Aussage, was habe ich mit dir zu tun, aufzeigen, dass eine Kluft zwischen seiner Sündlosigkeit und der sündigen Menschlichkeit seiner Mutter war. Und deswegen konnte Jesus nur einer einzigen Stimme gehorchen, nämlich der seines Vaters im Himmel. Das ist ganz wichtig, ja? Jesus wurde Mensch und lebte auf der Erde mit dem einen Ziel, Gottes Wille, den seines Vaters bis zum Ende zu erfüllen. Und diesem Auftrag unterstellte sich Jesus voll und ganz. Und wisst ihr, Maria sollte diese wichtige Lektion lernen, dass sie eben nicht mehr ihren Sohn, den sie großgezogen hatte, vor sich hatte, ja? Sondern eben der verheißene Messias, der Sohn Gottes. Er befolgte nicht mehr ihren Anweisungen, sondern die seines Vaters im Himmel. Und da hatte Maria wohl gemerkt, dass hier ein Bruch war. Nicht ein böser Bruch, sondern einfach ein Bruch, wo sie gemerkt hat, als Mutter hatte sie jetzt ihren Sohn, der seinem Gott gehorchte und der sich ihr nicht mehr unterstellte, sondern seinem Vater. Und wisst ihr, es ist interessant, dass wir diesen Ausdruck, was habe ich mit zu tun, auch an anderer Stelle finden, immer dann, wenn es um Gegensätze geht. Ja. Und diese Gegensätze, die wir kurz betrachten wollen, stehen nur in indirekter Beziehung zu Jesus und Maria. Aber sie zeigen eben doch manches auf. Und zwar im Alten Testament, da finden wir das. Aber Abisai, der Sohn der Zeruja, sprach zum König: Warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen. Also das waren Leute, die haben da nicht lange gefackelt, ja. Da weg mit dem Kopf und das war's ja. Nun, aber der König sprach: Ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu tun? Lasst ihn doch fluchen. Wenn der Herr zu ihm gesagt hat, fluche dem David, wer will dann sagen, warum tust du dies? Nun, hier sehen wir einerseits David, der Gottvertraute, und andererseits die Söhne der Zeruja, die auf das Schwert vertrauten. David vertraute auf Gott und die Söhne der Zeruja vertrauten in ihre eigene Kraft. Ja, was habe ich mit euch zu tun? Da gab es keine Verbindung. Und genauso bei Elisa. Elisa aber sprach zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu tun? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel aber sprach zu ihm: Nein, denn der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Nun, hier sehen wir, dass es zwischen Elisa und dem König Joram von Israel keine Gemeinsamkeiten gab. Denn Elisa war ein Mann Gottes und der König von Israel war ein Götzendiener. Ja, und das können wir aus dem geschichtlichen Hintergrund entnehmen. Also, was habe ich mit dir zu tun? Es gab keine Verbindung. Nun, wir können noch eine Brücke schlagen zu uns und uns fragen, was hat ein gläubiger Christ mit einem Ungläubigen zu tun? Es existiert doch keine geistliche Basis. Also nichts. Und genauso drückt es auch Paulus aus. Was stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Und wisst ihr, sogar im Lukas-Evangelium wird diese Wahrheit aufgezeigt. Der Geist des unreinen Dämonen sprach: Lass ab, was haben wir mit dir zu tun? Du Nazarener, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Also, diese Dämonen wussten genau, wer sie vor sich hatten. Und wisst ihr, und der Apostel Paulus sagt noch etwas sehr Wichtiges in 2. Korinther 6,14, nämlich, dass wir nicht in einem fremden Joch mit einem Ungläubigen ziehen sollen. Denn das Licht hat keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Und wisst ihr, das ist auch eine Warnung an gläubige Männer und Frauen, nicht mit einem ungläubigen Partner eine Ehe einzugehen. Weil in den meisten Fällen kommt dies nicht gut. Und die Tränen kommen meistens dann, wenn es zu spät ist. Und das ist einfach so. Die Bibel warnt uns da, ja. Ganz klar. Zu unterscheiden, ja. Zu wissen, wo stehe ich? Auf welcher Seite? Auf welchem Grund? Und dann sagt natürlich auch Epheser 5,11, sollen wir ja auch keine Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern wir sollen sie mit unserem Wandel aufdecken, also mit unserem Leben. Das heißt, mit unserem Zeugnis, mit unserer Integrität. Und wir sollten das in einer Ehe funktionieren, wenn einer das Evangelium ablehnt. Nun kehren wir zur Hochzeit zu Kanaan zurück. Und Jesus sagt da noch etwas Wichtiges, und zwar im Blick auf seinen Auftrag. Ja, er sagt nämlich noch zu Maria, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und zwar mit dieser Aussage, meine Stunde ist noch nicht gekommen, zeigt Jesus uns, dass er vom Vater gesandt wurde und dass der Vater alles festgelegt hatte bei dem Plan für seine Menschwerdung. Und darin waren die Werke, die er tun sollte, mit eingeschlossen, nämlich die, die er vom Vater bekommen hatte. Und natürlich lesen wir auch an anderen Stellen von dieser Stunde. Und diese Stunde, ja, wir wissen es, diese Stunde bezieht sich auch auf das Sterben Jesu am Kreuz, als er die Sünde der Menschheit auf sich nahm. Und natürlich auch auf seine Auferstehung. Denn kurz vor der Kreuzigung sagte ja Jesus noch Folgendes. Vor dem Passafest aber, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu gehen. Wir sehen also, in diesem zum Vater gehen, dass Tod und Auferstehung zusammengehören. Denn, ihr müsst euch einmal überlegen, ohne Auferstehung gäbe es keine Befreiung von unseren Sünden. Ohne Auferstehung gäbe es auch keine Gemeinde. Wir würden nicht hier sitzen. Ohne Auferstehung gäbe es auch kein tausendjähriges Reich. Und ohne Auferstehung hätte Israel auch keinerlei Zukunft. Das muss uns klar sein, ja? Und dann sagte später Jesus noch im Zusammenhang mit dem Abendmahl, ja, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstockes nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es euch neu mit euch trinken werde, im Reiche meines Vaters. Also, wenn Jesus zurückkommen wird, als König aller Könige, um zu herrschen, dann wird der Wein eine neue Bedeutung haben. Warum? Weil dann Jesus dann das Reich Gottes hier auf Erden aufrichten wird und dann wird Freude und Segen sein im Reiche seines Vaters. Und sogar die Propheten im Alten Testament reden von dieser Erneuerung, ja? Und sie sagen, sie werden auf den Berg Zion kommen, jubeln vor Glück, dann freuen sie sich über die guten Gaben, die ich ihnen schenke. Korn, jungen Wein, Olivenöl in Fülle, dazu junge Schafe und Rinder. Mein Volk wird einem gut bewässerten Garten gleichen. Nie wieder werden sie Mangel leiden. Ja. Und auch der Amos spricht von dieser Erneuerung. Ja. Und ich will das Geschick meines Volkes Israels wenden. Und sie werden die Wüstenstädte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken. Und ich meine, das ist ja schon geschehen. Er hat sich ja schon alles erfüllt. Und wird sich noch ganz anders erfüllen, ja? Und dann heißt es noch, und ich werde sie einpflanzen in ihr Land. Und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Etwas Wunderbares. Also wisst ihr, auch hier sehen wir, dass das Ende Israels oder das Ende von Israels Geschichte besser sein wird als deren Anfang. Genauso wie der zweite Wein besser war als der erste. Ja. Etwas Wunderbares, ja. Was man sehen kann, aus dieser Hochzeit, was es alles bedeutet, ja. Dieser alte Wein, der neue Wein, altes Leben, neues Leben, die Geschichte Israels wird besser sein, das Ende von ihrer Geschichte, als deren Anfang. Nun kommen wir zum dritten Punkt. Also wir haben gesprochen über die Erwartung der Menschen, was Maria erwartete, was wir erwarten, ja. Was der Mensch erwarten kann, wenn er eben Jesus' Angebot ausschlägt, was dann die Alternativen sind. Jesus handelt in Übereinstimmung mit seinem Vater. Er wollte den Willen tun, voll und ganz. Und dann auch Jesus erneuert. Und das ist etwas Wunderbares. Und zwar, wir lesen dann weiter, es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Also etwa 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. So könnte also jeder Krug mindestens 100 Liter gefasst haben. Also da kann man darauf ausgehen, dass es eine größere Hochzeit war, ja? Gut. Und diese Gefäße waren leer. Leer. Ja? Da war nichts drin. Und hier haben wir eine wunderbare Illustration, eigentlich eine traurige Illustration auf das Äußere der erstarrten Religion der Pharisäer und Sadduzäer. Ihre Reinigungsgebote macht niemanden im inwendigen Menschen rein. Ja. Es war nur eine starre Form von einem Gesetzeswerk, das die Schriftgelehrten über das Volk gelegt haben, wo das Volk darunter gelitten hat. Ja. Ihre Gesetze, die sie selber geschaffen haben, über denen, was die Bibel gesagt hat. Ja. Und genauso wenig kann eine Religion einem Menschen das geben, was eben alleine Jesus Christus geben kann, nämlich erfülltes und neues Leben. Aber diese Krüge waren leer. Nun, wir reden ja von der Hochzeit von Kana, wo Jesus sein erstes Wunder tat. Und eine Hochzeit war eben ein Freudenfest. Und für die Juden war klar, dass der Wein von Gott gegeben ist, ja, eben der Psalmist sagt, damit das, der Wein das Herz des Menschen erfreue. Das war das Alte Testament, ja. Nun, wäre in jener Kultur nun der Wein ausgegangen, wäre der Bräutigam für den Rest seines Lebens blamiert gewesen. Das war ernst. Und bei der Hochzeit zu Kana ist das tatsächlich geschehen. Ja. Sie hatten keinen Wein mehr. Aber Jesus ging nun auf diese Not ein und befahl, die 6 Wasserkrüge aus Stein mit Wasser zu füllen. Und Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Das sind so ungefähr solche Krüge. Es kann sein, dass die Originalkrüge vielleicht noch oben ein bisschen breiter waren, ja. Aber so können wir sie ungefähr vorstellen. Und die Diener taten, was Jesus von ihnen verlangte. Also man sah schon, dass Jesus eine Autorität hatte, eine Ausstrahlung hatte. Und auch als Jesus befahl von dem Wasser, dass sie in die Steinkrüge gefüllt hatten, etwas herauszunehmen und dem Speisemeister zu geben, damit er es kosten konnte, haben sie das getan. Und dann heißt es weiter, und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister, und sie brachten es hin. Aber, als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, mussten es, Da rief der Speisemeister den Bräutigam. Natürlich, der Speisemeister konnte das überhaupt nicht verstehen. Das war für ihn irgendwie etwas, das nicht mehr logisch war. Und was der Speisemeister kostete, war also keine Limonade oder Traubensaft, sondern eben hervorragenden Wein. Und er konnte nicht verstehen, dass man den Gästen bisher diesen guten Wein vorenthalten hatte. Nun, und sprach zu ihm, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Also hier sagt dieser Speisemeister, geht von der Sitte aus, dass eben auf den Hochzeiten normalerweise eben viele trunken wurden, ja. Das heißt aber nicht, dass in dieser Hochzeit, wo Jesus war, das geschehen ist, ja. Er nimmt das nur als eine Grundlage, so war es, ja. Es war Sitte in ihrer Zeit, ja. Aber eben, er sagt, du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Nun, im Gegenteil läuft es bei uns Menschen eben oft ganz anders ab. Denn die Tendenz ist doch, dass man sich immer am Anfang doch von der besten Seite zeigen will. Ja, es geht doch um das Image. Etwas nach vorne zu zeigen, was zu präsentieren. Ja? Und wir wissen aber auch, dass solche Fassaden, die man aufrichtet, sehr schnell zusammenbrechen können. Und dann entsteht Enttäuschung und Frustration, und wenn man dann Menschen näher kennenlernt und auf einmal auch ihre Fehler sieht, ja. Aber, wisst ihr, so ist die Welt. Sie bietet das Beste an, sie verführt, und wenn der Mensch den Lockvogel genommen hat oder geschluckt hat, dann kommt es letztlich nur noch schlechter. Ja. Nicht besser. Das Ende eines Rauschgiftsüchtigen ist nicht gut. Auch wenn er vielleicht gedacht hat, dass es am Anfang gut ist. Aber die Sprüche tun das ganz genau. Die treffen das auf den Punkt, ja. Es gefällt manchem ein Weg wohl, aber endlich bringt er ihn zum Tode. Ja. Oder die Welt vergeht mit ihrer Lust. Es wird vorbeigehen, ja. Nichts ist bleibend. Auch das, was der Mensch meint, dass so super ist, ja. Es ist nichts Bleibendes. Ja. Aber eben, Jesus zeigt hier, dass es bei ihm eben anders ist. Jesus stellt die Menschen ins Licht. Und er offenbart ihnen ihre Sündhaftigkeit, aber er zeigt ihnen auch den Weg zum Leben. Und das ist eben das Wunderbare. Ja. Er zeigt ihnen nicht nur einfach, wer wir sind, sondern zu gleicher Zeit gibt er eine Lösung, aber eine Lösung, die fürs ganze Leben hält. Und noch etwas ganz Interessantes ist, der zweite Wein war besser als der erste, und das entspricht Gottes Handeln in der Heilsgeschichte. Das ist interessant, das können wir sehen, ja? Und zwar, denn die zweite Schöpfung, die Erlösung, das neue Leben, ist besser als die erste Schöpfung. Denn, weswegen, die erste Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Ja. Aber die zweite Schöpfung, die ist ewig. Versteht ihr? Unser Leben, unser neues Leben ist ewig, ja. Aber die menschliche Natur und ihre Sündhaftigkeit, die ist der Vergänglichkeit unterworfen. In dem Sinn, ja, ewig auch, aber nicht bei Gott. Nicht in der Gegenwart von Gott. Und die Schöpfung sowieso, die vergeht. Aber die zweite Schöpfung, die bleibt. Der zweite Himmel, die zweite Erde, wo der Herr in allem eins ist, ja, das wird ewig sein. Nun, der zweite Mensch ist herrlicher als der erste. Warum? Der zweite Mensch war Jesus. Der erste Mensch ist von Erde, von Staub. Ja, warum? Er war Adam und er ist gestorben. Und der zweite Mensch ist vom Himmel, ist ewig, ist auferstanden. Nun, und der zweite Bund ist der Gnadenbund. Der ist besser als der Gesetzesbund. Versteht ihr? Wir leben im Gnadenbund und nicht mehr im Gesetzesbund. Der Gesetzesbund gehört der Vergangenheit an. Er ist besser, der Gnadenbund. Und so wird auch das himmlische Paradies herrlicher sein als das Paradies, aus dem Adam und Eva vertrieben wurden. Das ist ein großer Unterschied. Versteht ihr? Das himmlische Paradies. Und dieses Paradies, aus dem Adam und Eva vertrieben wurden, das ist ja nicht mehr vorhanden in dem Sinne. Und beim Gläubigen, wisst ihr, kommt das Beste am Schluss in der Ewigkeit. Ja. Und es ist das Schöne, ja. Und wisst ihr, durch dieses Wunder, das Jesus tat, als er das Wasser in Wein verwandelte, offenbarte Jesus Christus seine Schöpfermacht. Ja. Beachten wir einmal, dass er nicht die kleinste Menge Weines benötigte, so als Grundlage, um ein Wunder zu tun. Nein, er hat auch keine Trauben benötigt. Und er hat auch keinen Gärungsprozess benötigt, um für den besten Wein zu sorgen. Das ist ein Wunder. Er sprach und es war da. Ja? Und wisst ihr, schon am Anfang der Schöpfungsgeschichte begegnen wir ja dieser Schöpfermacht. Denn auch dort heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser und es geschah so. Und so geht es weiter, wenn wir das erste Kapitel in 1. Mose lesen würden, da kommt ein Wunder nach dem anderen und Gott sprach. Und so war es. Und diese Schöpfungsmacht, wodurch sich der Schöpfer offenbarte, wurde auch durch seinen Sohn auf der Hochzeit in Kana offenbart. Ja. Und wisst ihr, zum Schluss möchte ich noch einen Gedanken anführen. Als Mose und Aaron beim Pharao mit der Aufforderung, lasst mein Volk ziehen, vorstellig wurde, da kam es mit dem Pharao am Ufer des Nils zu einer Konfrontation. Ja? Ich meine, ihr wisst ja, dass die ganze Geschichte schlussendlich in dem Untergang des ägyptischen Heeres endete. Aber zuerst kam es einmal zu einer Konfrontation mit dem Pharao am Ufer des Nils. Und Mose warnte Pharao, dass wenn das israelitische Volk nicht ziehen lassen würde, ja, dass dann die Fische im Nil sterben würden und sich das Blut des Nils in das Wasser des Nils in Blut verwandeln würde. Ja. Und so geschah es. Das Wasser des Nils verwandelte sich in Blut. Und das war, man kann sagen, das erste Wunder, das geschah vor dem Pharao, das Mose tat, natürlich in der Vollmacht Gottes, aber es war eben eine Gerichtstat. Und dies ist auch eine Illustration für die Wirkung des Gesetzes hin zum Tode. Denn das Gesetz selber brachte kein Leben hervor. Fluch oder Segen, ja, das war das Gesetz. Nun, Wasser in Wein zu verwandeln, das war das erste Wunder, das Jesus tat. Und wunderbar, wie es uns aufzeigt, dass durch ihn die Gnade Gottes zu uns gekommen ist. Es ist der neue Bund. Und es war das erste Wunder, ja, Wasser in Wein. Und Mose, der Vertreter des Gesetzes, hatte Wasser in Blut verwandelt. Da sieht man Gesetz und Gnade. Und wisst ihr, Jesus erneuert und gibt neues Leben. Ein Wunder von unseren Augen, ja. Genauso wie Jesus Wasser in Wein verwandelte.
Genauso. Und wisst ihr, wir können noch diese Linie weiterführen, denn da heißt es nämlich, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und das ist das Wunderbare, ja. Das ist dieser Gnadenbund, dass alles neu geworden ist. Und dass es für uns nur immer besser werden kann. Und wisst ihr, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, ja. Mit einer neuen Grundlage, mit einer neuen Zielrichtung. Es ist klar, dass wir in Jesus Christus eine neue Schöpfung sind. Und Gott sieht uns nur noch durch Jesus Christus, ja. Und wir werden aufgefordert, ja, in diesem neuen Leben zu wachsen. Und so kommt unser Zustand in unserem neuen Leben, das heißt, das, was wir sind, ob jung oder alt, im Glauben oder schon viele Jahre unterwegs, der Stellung, die wir in Jesus Christus haben, immer näher. Ja. Bis zu diesem Moment, wo wir beim Herrn sein werden. Und dann werden Stellung und Zustand, praktisches Verhalten völlig übereinstimmen. Und das ist das Ziel, das der Herr mit uns hat. Ja. Dass wir da wachsen. Ja. Dass wir dem Zustande nach, dem praktischen Leben, der Nachfolge, unsere Stellung immer näher kommen. Aber in unserer Stellung sind wir perfekt in Jesus Christus geworden. Und Gott sieht uns durch diese Perspektive. Aber bis dahin stehen wir in einem Glaubenskampf. Und da ermutigt uns der Schreiber des Hebräerbriefes, dass, wenn wir auf dem Glaubensweg bleiben wollen, dass wir eben jede Last, die umstrickende Sünde, die uns leicht zu Fall bringen kann, dass wir sie ablegen. Warum? Damit wir mit Ausdauer laufen können in dem neuen Leben, das wir bekommen haben. Und wir sollen hinschauen auf Jesus. Warum? Warum sollen wir hinschauen auf Jesus? Weil er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und dies können wir nur, wenn wir vorwärts blicken auf Jesus Christus. Nicht rückwärts. Dass wir nicht in der Vergangenheit stecken bleiben. Ja. Das kann so schwer werden. So zu einem schweren Rucksack. Das kann zu Verbitterung führen. Ja, wenn wir in der Vergangenheit bleiben. Und mehr auf das blicken, was uns Unrecht geschehen ist, als das vorwärts blicken, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ja. Und vorwärts blicken heißt eben, vorwärts gehen, mit Freude im Herzen, im Aufbruch zu ihm, ja. Und dies wünsche ich uns allen, ja, von ganzem Herzen und gerade in der vor uns liegenden Zeit. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Herr bist, Herr, dass du das Zentrum unseres Lebens bist, dass du der bist, der Wunder tun kann, ja, der unser Leben umgestalten kann, der unserem Leben einen neuen Sinn gibt, ein neues Ziel, eine neue Freude. Ja, wir danken dir von ganzem Herzen und wir wollen dir einfach bitten, dass du uns hilfst, dass wir in der vor uns liegenden Zeit unsere Stellung, die wir in dir haben, immer näher kommen. Ja, dass wir vorwärts blicken dürfen. Jesus, dass du uns auch befreien willst vor Bitterkeit, vor der Vergangenheit manchmal, die uns nicht loslassen will. Und dass wir vorwärts blicken, auf dich blicken, dem Ziel entgegen, Herr Jesus. Schenk uns da einfach Gnade, auch an diesem Morgen, in dieser kommenden Zeit. Wir wollen dich einfach loben und preisen. Amen. Gut, wir kommen fast zum Ende, ja. Wir haben jetzt noch ein Lied, das wir singen dürfen. Und zwar das Lied 316. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf mit dem jungen Tag, wirket am frühen Morgen, ehe es zu spät sein mag. Wirket im Licht der Sonne, fanget bei Zeiten an, auf den die Nacht wir kommen, da man nicht mehr kann. Jahr noch zweimal kommen. Und bevor dass wir jetzt auseinandergehen, wollen wir noch den Segen sprechen und wir stehen, wenn es geht, dazu auf. Gott selbst, der Gott des Friedens, möge euch geben, ein völlig geheiltes Leben zu führen. Er bewahre euch ganz nach Geist, Seele und Leib, damit er bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts Tadelndes Wertes an euch ist. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.